Die zweite Halbzeit ist heute dem Propheten Sacharja gewidmet. Ich weise noch einmal hin, 3.1, auf die Nähe zu Haggai. Wir haben bei Sacharja zwei Datierungen für die gleiche Zeit in Kapitel 1.1 und 1.7. Wiederum das zweite Jahr des Königs Darius. Wir haben in 7.1 eine Datierung auf das vierte Jahr des Königs Darius. Weitere Datierungen haben wir nicht. Jetzt wenden wir uns mit 3.2 zunächst der angenehmen Seite Sacharjas zu. Wir erfahren von ihm als Person etwas mehr als über Haggai. Sacharja bedeutet übersetzt: Jahwe hat gedacht. Sachar heißt denken, dran denken, erinnern. Übrigens, mit diesem Wort beginnt das Sabbatgebot, Gedenke des Sabbats. Erinnere dich an den Sabbat. Aber das lege ich jetzt nicht aus. Und die Kurzversion von Jahwe. Ja, das ist die Kurzform. Und sehr viele Namen als Schluss. Sechar, ja. Auch hier gibt es natürlich Vermutungen, was das bedeuten könnte. Solche Namen sind nicht ohne Grund. Nicht wie Samuel. Jahwe hat erhört oder Gott hat erhört. Elendung. Die sind nicht ohne Grund. Es gibt natürlich auch Namen im Hebräischen, die haben jetzt nicht diese tiefe Bedeutung. Nicht Zipora heißt Vögelein. Das wusste man bei der Geburt auch nicht, ob die eine schöne Sopranstimme hat. Deborah heißt Biene. Also das sind jetzt Frauennamen. Da ist es dann eher noch so etwas mehr Kosenamen fast. Aber wir haben viele Namen im Hebräischen, die haben eine Bedeutung in Bezug auf das Leben. Und hier, Jahwe hat gedacht. Nun ist es so, Kapitel 1, Vers 1, werden jetzt im Unterschied zu Haggai, werden die Eltern von Sacharja genannt. Der Vater Berechja und der Großvater Iddo. Und Iddo wird in Nehemia 12, Vers 16 unter den Rückkehrern aus Babel aufgezählt. Und das lässt jetzt vermuten, dass Sacharja noch im Exil geboren ist. Es wird dann auch deutlich, wenn die Eltern in Exil waren, jetzt der Unterschied vermutlich zu Haggai, war Sacharja jung. Also wenn es stimmt, und ich bitte, ich sage es 100 Mal, aber das ist mir ganz arg wichtig. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Sicherheit sagen. Wenn es stimmt, dass Haggai noch den Tempel gesehen hat, dann war er Minimum 75. Wenn die Eltern, Vorfahren im Exil waren von Sacharja, dann ist er ja der Enkel, dann ist er zwischen 20 und 25, 30. Also jung. Jetzt haben sie einen Alten und einen Jungen. Ein schönes Gespann. Auch hier wieder die Individualität von Gottes Berufen. Es zeigt sich gerade ganz stark bei den Propheten. Er beruft einen Alten und er beruft einen Jungen. Der bekannteste junge Prophet ist Jeremia, der so jung war, dass er noch nicht verheiratet war. Und in Israel, im alten Israel, hat man geheiratet. Und zwar die Männer im Alter zwischen 16 und 20. Und das heißt, Jeremia war maximal 20 Jahre alt. Und er hat dann über 40 Jahre gewirkt, von daher passt es wieder. Also, auch das ein Unterschied. Sehr wahrscheinlich war Haggai nicht im Exil, aber Sacharja. Und Gott benutzt Menschen mit unterschiedlichen eigenen Erfahrungen, ich habe das schon mal gesagt, die dann auch einfließen, bis hin, dass Gott die Sprache des Menschen verwendet. Deshalb finden wir auch unterschiedliche Dialekte im Alten Testament, unterschiedliche Sprachstile im Alten und im Neuen Testament. Vergleichen Sie Paulus und Johannes. Ganz starker Unterschied. Und ist bis heute so. Man muss eben bei mir damit leben, dass ich immer ein bisschen einen schwäbischen Einschlag habe. Der ist manchmal stärker und manchmal schwächer. Und dann gibt's Menschen, die sprechen so geschliffen Hochdeutsch, dass jeder Schwabe seine sämtlichen Minderwertigkeitskomplexe bekommt, die er hat. Wir Schwaben haben ja einen sprachlichen Minderwertigkeitskomplex erster Ordnung, nicht? Und wir können ja auch alles, außer Hochdeutsch, nicht? Wir können wirklich alles. Inzwischen heißt es ja auch leider, wir können alles außer Fußball, aber lassen wir das. Das verdanken wir dem VfB. Aber ab und zu muss man durch. Okay, so viel. Also diese Individualität, die sich bei den alttestamentlichen Propheten zeigt, die sich bei den Aposteln und ihren Schriften im Neuen Testament zeigt, die ist mir ganz arg wichtig, denn wir Menschen neigen zur Uniformität. Wir neigen zum Fließband. Auch in der Gemeinde. Und das macht Gott nicht. Gott ist der Schöpfer. Gott ist kreativ. Der beruft individuell. Alt und jung. Exil und Israel. Alles. Wie bei Haggai wird auch Sacharja betont als Prophet bezeichnet. Das Prophetentum im Sinne der alttestamentlichen Propheten und Schriftpropheten endet im Jahr 450 plus minus mit Maleachi. Aber lassen Sie mich an dieser Stelle etwas sagen, was wichtig ist. Warum, ein weiterer Grund, warum das jetzt betont ist. Gott hat sein Volk im alten Bund in keiner schwierigen Lage ohne Propheten gelassen. Im Blick auf den Glauben, schlimmsten Zeit des Nordreiches Israel, sendet Gott den Elia. In der schlimmsten politischen Krise durch das Ende der staatlichen Selbstständigkeit, durch den Verlust des Königs, im Jahr 722 in Israel, im Jahr 587 für Juda, lässt Gott sein Volk nicht ohne Prophet. Im Exil lässt Gott sein Volk nicht ohne Prophet. Nach dem Exil lässt Gott sein Volk nicht ohne Prophet. Liebe Schwestern und Brüder, was ist von dieser Sicht her die Aufgabe der Gemeinde Jesu am Ort, im Land, gegenüber Volk und Gesellschaft? Schweigen oder reden? Gott lässt sein Volk nicht ohne Prophet. Welche Aufgabe hat die Gemeinde Jesu? Nach außen. Und bleibt diese Aufgabe oder hört sie auf? Also die Frage war nach der Übergangszeit, wo es keine Propheten gab. Das kann man unterschiedlich begründen. Die jüdische Lehre ist, dass der Geist der Prophetie erloschen ist. Man kann es auch so sagen. Das, was von Gott her zu sagen war, ist gesagt für die Zeit des alten Bundes. Genauso wie mit den apostolischen Schriften das Neue Testament abgeschlossen ist. Weil das Entscheidende ist gesagt. Und was künftig zu sagen ist, auch in veränderter Situation, fußt auf dem, was gesagt ist. Wir haben ja dann auch die Sammlung der Schriften, nicht? Wir haben ja nicht gleich die Sammlung. Die Sammlung der Schriften ist ja erst sinnvoll und möglich, wenn alle Schriften vorliegen. Und damit haben wir das biblische Wort. Und jetzt beginnt die Auslegung des biblischen Wortes. Jetzt beginnt die Auslegung der Prophetie und die Auslegung der apostolischen Lehre. Das ist unsere Situation. 3.3, das Buch. Ich habe gerade gesagt, bei der Person sind wir auf der angenehmen Seite. Im Blick auf das Buch wird es deutlich schwieriger. Zum einen, wir haben mit 14 Kapiteln wieder einen der längeren Propheten, mindestens der längeren kleinen Propheten. Die Kapitelzahl ist in der Größenordnung von Hosea, also sind wir haben hier mit die größten kleinen Propheten. Und es kommt ein zweites dazu, die Interpretation ist im Unterschied zu Haggai wieder deutlich schwieriger und auch sehr umstritten. Vor allem im Blick auf den zweiten Teil. Und das können wir jetzt nur streifen. Sacharja ist einer der Propheten, wenn man sich mit ihm beschäftigen möchte, muss man es gründlich tun. Also Sacharja entspricht nicht dem Philipperbrief, das ist schon mehr Hebräerbrief. Wenn man sich damit beschäftigt, auch wie bei Daniel oder bei der Offenbarung oder bei Hiob, das sind Bücher, die kann man nicht en passant lesen. Da muss man sich Zeit nehmen, wenn man sich darauf einlassen will. Ich sage das nicht als Warnung oder so, aber wer das tun will, muss sich die Zeit nehmen. Und Sie haben es vielleicht gemerkt, da ist der Haggai. Ah, das war doch jetzt schön. Das war jetzt mal Erholung. Das war so ein richtiger Sabbatprophet. Zum Buch, die Gliederung, Kapitel 1 bis 8, zunächst die Einleitung und dann Kapitel 1 ab Vers 7 bis Ende 6, 15, 8 Nachtgesichte, so nennt man sie. Denn in der Einleitung wird klar, das ist ein Geschehen in der Nacht. Es ist nicht auszuschließen, dass das ziemlich dicht hintereinander gehört. Und dann kommt noch ein kleiner Anhang über das Fasten und das Heil, das Gott Israel jetzt schenkt. Bei diesen Nachtgesichten, ich sage es jetzt, ich habe es irgendwo notiert. Ja, ich habe es. Ich sage es nachher, da ist notiert auf dem Zettel. Der zweite Teil, die Kapitel 9 bis 14, Heil für das Haus David und Jerusalem. Ich habe hier bewusst jetzt auch geschrieben für das Haus David und Jerusalem. Von der Begrifflichkeit her wird ganz selten von Israel gesprochen, sondern schwerpunktmäßig Jerusalem und das Haus David. Und wir befinden uns eben in dieser nachexilischen Situation, wo zunächst der Schwerpunkt der Aufbau von Jerusalem ist und das restliche Land keine große Rolle spielt. Also das Heil für das Haus David und Jerusalem und dann die Vollendung vor allem im letzten Kapitel. Diese Kapitel sind in ihrer zeitlichen Einschätzung ganz umstritten. Da gibt es alle möglichen Interpretationen. Ich habe hier in Klammer hingeschrieben, aus der späteren Zeit Sacharjas, mit Fragezeichen. Ich würde im Moment diese Interpretation bevorzugen, dass die Kapitel 9 bis 14 nicht aus dem Jahr 520 sind, sondern wohl von Sacharja, aber später. Nicht, wenn er im Jahr 520 ein junger Bursche war, dann kann man diese Kapitel durchaus 50 Jahre später datieren. Das ist möglich. Wir bekommen keine konkrete Datierung mehr. Aber ich kann es nur sagen, also in der Auslegung, manche sagen sogar, das ist ein Rückblick. Es gibt hier Passagen, die erinnern an exilisch, vorexilische Texte. Zum Beispiel das Wort über den Hirten, ähnlich wie Hesekiel 34. Aber wie gesagt, diese Texte sind nicht datiert. Es gibt eine deutliche Zäsur in Kapitel 9, Vers 1 und in Kapitel 12, Vers 1. Das heißt, eine deutliche Zäsur, dass es hier einen zweiten Teil gibt und dass dieser Teil noch einmal geteilt ist. In der Lutherbibel steht hier das Wort Last. Einfach Last. Und das ist nun in der Tat eine Bedeutung des hebräischen Wortes, das hier steht. Das hebräische Wort heißt Masa. Aber es gibt eine zweite Bedeutung und so übersetzen dann auch manche, ich weiß nicht, was für eine Bibel sie im Gebrauch haben, als einen Ausspruch im Sinne eines Prophetenwortes. Aber auf jeden Fall zeigt das Vorkommen dieses Begriffs die Zäsur an über Kapitel 9, 1 und Kapitel 12, 1. Ich komme drittens zur Botschaft. Nein, 3.4 zur Botschaft. Nach der Einleitung in Vers 1, wir haben ja immer über, oder bei vielen Prophetenschriften die Überschriften, wo wir kurz etwas über den Propheten erfahren, Datierung und so weiter. Und da sehen wir jetzt in nachexilischer Zeit, im zweiten Jahr des Königs Darius. Die Bezugsgröße ist ein heidnischer König. Wie ist das bei den vorexilischen Propheten? Die Bezugsgrößen sind die Könige Israels und Judas. Die gibt es nicht mehr. Wir haben vor Christus keine absolute Chronologie. Das heißt, man kann nur datieren, indem man sich auf ein Ereignis bezieht. Nicht? Da sehen wir, wie komfortabel das ist, dass wir eine absolute Chronologie haben und Jahreszahlen angeben können. Wir haben im Alten Testament eine relative Chronologie, deshalb sind auch nicht alle Daten eindeutig. Und man datiert, indem man auf ein anderes Ereignis bezieht und dann muss man wissen, wann das war. Und das hat man inzwischen natürlich erforscht und zurückgerechnet und kommt dann hier im zweiten Jahr des Königs Darius auf das Jahr 520. Aber schon die Tatsache, dass nach einem heidnischen König die Chronologie gemacht wird, zeigt die Situation Israels. Nicht in der Selbstständigkeit. Es beginnt mit einem Bußruf. Kapitel 1, Vers 2 bis 6. Und wir werden das dann morgen sehen beim Propheten Maleachi. Die Situation der Bevölkerung und das Herz der Menschen hat sich trotz Exil nicht wesentlich verändert. Um es vorsichtig zu sagen, das Herz des Menschen hat sich bis heute nicht geändert. Also ich nehme bei Menschen keine Aufwärtsentwicklung wahr. Und deshalb ein Umkehrruf, kehrt um zu Jahwe, eurem Gott. Und dann, wie gesagt, die 8 Nachtgesichte. Und in diesen 8 Nachtgesichten, ich habe es gestern angedeutet, bei Daniel wird als Apokalypse bezeichnen, stoßen wir auch auf die Form der Apokalyptik. Wir haben die Darstellung, der Zacharja sieht etwas, und dann wird es gedeutet. Das Schöne ist bei diesen Texten, dass alle Texte gedeutet werden. Und deshalb kann man bei allen Nachtgesichten sagen, was der Sinn ist. Also es kommt zuerst eine Darstellung in der Anschaulichkeit und dann kommt eine Deutung. Es gibt ja auch Apokalyptik, die nicht diese Deutung enthält. Zum Beispiel sind viele Texte der Offenbarung haben diese Deutung nicht. Hier haben wir sie. Auch manche Texte bei Daniel haben die Deutung nicht. Aber wir haben das Vergleich wie bei Daniel 7. Daniel fragt, was ist das mit dem vierten Tier? Und dann wird es gedeutet. Und so haben wir es hier auch. Sie können das mal nachlesen, da haben wir jetzt natürlich nicht die Zeit. Ich habe es kurz aufgelistet. Der Reiter auf dem roten, nein, ich fasse zusammen. Es sind durchgängig Heilsvisionen. Ist ganz wichtig. Die große Botschaft nach dem Exil ist, Gott beginnt neu mit euch. Gott hat euch nicht abgeschrieben. Und wir haben alttestamentliche Texte, die zeigen, dass es teilweise in der Bevölkerung eine Resignation gab, eine fromme Depression. Gott hat uns verlassen, Gott hat uns aufgegeben. Teilweise natürlich auch begründet in der damaligen, ich sage einmal, Religionsphilosophie, das Volk, das einen Krieg gewinnt, dessen Gott ist der mächtigere Gott. Also wer ist der mächtigste Gott? Die Götter Assyriens, Babyloniens und Persiens. Die sind mächtiger wie Jahwe. Was sollten dieser Provinzgott Jahwe gegen die Götter von Persien? Nicht? Wo das Reich sich ausdehnt, wie sie es hier haben. Die Perser haben auch Ägypten eingenommen. Mächtig. Und gegen diese Depression mussten die Propheten ankämpfen. Übrigens, so depressive Phasen gibt es immer wieder. Es gibt unter gewissen Christen immer die Stimmung, es wird immer schlimmer. Es geht immer bergab. Überlegen Sie einmal, wo wir wären, wenn es seit 2000 Jahren bergab ginge. Da wären wir ja weiter unter wie unter. Es geht ja gar nicht. Man müsste sich mal daran erinnern, wie viele Aufbrüche es gab. Wie viele Reformationen im Großen und im Kleinen. Aber es gibt bei ganz vielen, ich treffe das immer wieder. Und vor allem unsere Zeit, die ist ganz schlimm. Und jetzt geht es noch weiter bergab. Es gibt Phasen, da geht es bergab. Aber wer über unseren Zustand in Deutschland jammert, und unser Zustand ist bejammernswert, unser geistlicher Zustand in Deutschland ist beklagenswert, der nehme zur Kenntnis, was in Afrika geschieht und Südamerika und in Asien und zum Teil in Ländern, wo brutale Verfolgung ist. Ja? Wieder nicht nur die Europabrille. Auch wahrnehmen, was in anderen Kontinenten geschieht, das ist auch Leib Jesu. Und wenn es bei uns bergab geht, ist doch wunderbar, wenn es woanders bergauf geht. Und ich möchte die Hoffnung nicht aufgeben, dass, wenn Jesus nicht bald wiederkommt, dass es bei uns eine Erweckung geben kann. Die nachexilischen Propheten mussten gegen die Depression Israels predigen. Also jetzt die 8 Visionen. Der Reiter auf dem roten Pferd, Gott wendet sich Jerusalem wieder zu. Ich habe es jetzt ganz knapp zusammengefasst. 4 Hörner und 4 Schmiede. 4 Hörner und 4 Schmiede. Leider hier Schmied mit IE. Kennen Sie die Stelle beim Propheten Jesaja? Gott schuf den Schmied. Schmied ist der einzige Name, der von Gott geschaffen ist. Nur einfach mal zur Kenntnis. Ja? Bitte? Nein. Es ist leider keine positive Stelle, es ist ein Gerichtstext, denn dieser Schmied macht dann ein Schwert und ist dann gegen Israel im Einsatz. Also so glücklich ist der Text nicht, aber immerhin der einzige Name, der direkt von Gott geschaffen wurde. Ist doch auch was Schönes. Also 4 Hörner und 4 Schmiede mit IE. Gott zerschlägt die Völker, also die israelfeindlichen Völker. Und bitte nehmen Sie, wer von Ihnen in der Verkündigung ist, denken Sie auch manchmal, was predige ich eigentlich? Was predige ich eigentlich? Denken Sie diese Vision angesichts des persischen Reiches und des jämmerlichen Zustands Israels. Gott zerschlägt die Völker. Dritte Vision, der Mann mit der Messschnur, der Zion soll ohne Grenzen gebaut werden. Der Zion wird vermessen, aber keine Stadtmauer, offen, Wachstum. Der Zwischentext, der Aufruf zur Rückkehr nach Israel, Perspektive für Israel und die Völker. Die Völker im Sinne wie bei Jesaja 2 und Micha 4 im Sinne der Völkerwallfahrt. Die Völker kommen zum Zion und fragen um Rat. Jesaja 2, Micha 4, die Völker kommen zum Zion und fragen nach Torah, nach Weisung. Und dann kommen in der Mitte, Vision 4 und 5 sind die Mittelvisionen, kommt ein Visionspaar mit Personen. Und zwar zuerst der Hohepriester Jeschua, übrigens der Name Josua, Jeschua, Jesus, alles eine Namensfamilie, gleiches Wort, nur unterschiedlich ausführlich die Vor- und Nachsilben, die Einsetzung des Priesters und die Wegnahme der Sünde. Also jetzt haben wir wieder diese zwei Personen, die auch angesprochen waren bei Haggai. Die spielen jetzt wieder eine wichtige Rolle, der Hohepriester Jeschua, und zwar im Zusammenhang der Wegnahme der Sünde. Das wäre jetzt interessant, einen Durchgang zu machen, das Thema Sünde und Messias. Ist ja die große Frage, inwieweit ist der Messias im Alten Testament ein politischer Herrscher? Oder wie ist das mit der Funktion der Vergebung der Sünde? Und da haben wir dann eine Reihe von Texten und interessanterweise ist es noch nicht so eindeutig, dass das alles sich dann auf eine Person bezieht. Jesus bezieht das dann alles auf sich selber. Nicht in Jesus laufen alle Linien der Personverheißungen zusammen. Nicht? Als Jesus gefragt wird, bist du der Messias? Und sagt er, ja, ich bin's. Jesus bezeichnet sich selber als der Menschensohn. Und Jesus interpretiert sein Auftreten vom Gottesknecht her. Die Personverheißungen des Alten Testaments, Messias, Menschensohn, Gottesknecht, die verbindet erst Jesus richtig. Die ist vom Alten Testament her nicht klar. Und hier haben wir jetzt auch noch beide, den Jeschua, den Priester, interessanterweise betont die Wegnahme der Sünde. Hat ja auch mit dem Sühnekult eine Bedeutung im Kult. Und das zweite jetzt, die goldenen Leuchter und zwei Ölbäume. Serubabel, der Statthalter, der politische Führer, vollendet den Tempel. Und dann wird deutlich, die zwei Ölbäume sind die beiden, der Priester und der Statthalter. Und hier haben wir jetzt zwei Personen, wie gesagt, der politische Führer, nicht der König, hier der Statthalter, und der Priester. Und es verbindet sich erst eindeutig diese zwei Linien in der Person Jesus. Und natürlich kommt bei Jesus die prophetische Linie dazu. Es gibt ja einen wunderbaren Liedvers, wo es heißt, oh, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Da gehen die Linien zusammen, aber Jesus interpretiert das Zusammenfließen dieser Stelle. Jesus als der Messias hat die Vollmacht, das Alte Testament in dieser Weise zu interpretieren. Das ist ganz wichtig. Als Messias hat er die Vollmacht dieser Interpretation. Das sehen wir an der Bergpredigt. Ihr habt gehört, dass zu den Alben gesagt ist, ich aber sage euch. Das ist die messianische Vollmacht der alttestamentlichen Interpretation. Man kann diese zwei Personvisionen durchaus als Mittelpunkt sehen, nicht? Schon ein Aufstieg des Heils und dann ist immer die Frage, wie kommt denn das? Wie kommt es denn zum Heil? Und dann haben wir hier diese Doppelvision über den Priester und den Statthalter. Übrigens, das ist die gesamte Frage im Alten Testament bei den Heilsverheißungen. Wie kommt es zum Heil? Und die Antwort ist letztlich die Person, ich fasse es jetzt zusammen, die Person des Messias. Das Heil kommt nicht nur im Sinne einer äußeren Restitution, sondern sie kommt durch eine Person. Schriftrolle haben wir wieder die Sündenthematik, Sünder werden entfernt. Dann gibt es eine Frau in der Tonne, die Gottlosigkeit wird entfernt. Jetzt haben wir den Aspekt der Reinigung. und dann 4 Rosse und waren die Vollendung des Tempels durch den Spross. Also wenn Sie es ausführlicher wollen, müssen Sie es halt lesen. Also ganz stark heilsorientiert Aufstieg, in der Mitte 4 und 5 die zwei Personen und dann die letzten Visionen, der Aspekt der Reinigung. Nicht? So wird es auch sein. Der neue Himmel und die neue Erde sind sündenfreie Zone. Und das war natürlich auch das Ziel in Israel und für den Tempel, sündenfreie Zone. Die Unterscheidung von rein und unrein. So, Kapitel 7, 1 bis 14 vom rechten Fasten. Es ist interessant, dass in der exilisch-nachexilischen Literatur das Fasten eine große Rolle spielt oder immer wieder vorkommt als Thema. Nicht wahr? Was kann der Mensch tun? Wie kann er sich richtig verhalten? Und da spielt das Fasten eine große Rolle. Und dann ist aber interessant, dass die Fastenthematik, übrigens auch am Ende von Jesaja, vom Propheten Jesaja, wird die Fastenthematik verbunden mit der ethischen Frage. So auch hier Vers 10, 9 und 10. Ein jeder erweise seinem Bruder Güte und Barmherzigkeit. Ach, wir haben es ja heute schon mal von der Gnade. Güte und Barmherzigkeit. Das Fasten im Sinne des Nahrungsverzichts, im Sinne der Kasteiung, hat keinen Wert, wenn es auf Kosten des Verhaltens geht. Das ist die Gefahr des Religiösen, dass man sich selber zurechtlegt, was man für Gott tut und damit sein Gewissen beruhigt, anderes nicht zu tun. Und das Fasten hat hier natürlich im Exil eine große Rolle gespielt. Nicht in der Notzeit wird gefastet, um Gott gnädig zu stimmen. Dass die Notzeit vorübergeht. Und das haben die gemacht, die hatten Fastentage und so weiter. Und jetzt sagt hier Sacharja, es gibt auch andere Texte, euer Fasten hat keinen Wert, wenn es auf Kosten eures Verhaltens geht. Prüfe dich. Und sehen Sie, deshalb sind in der Bergpredigt die klassischen Äußerungen des Religiösen, das ist nicht nur jüdisch und christlich, die klassischen Äußerungen des Religiösen, Fasten, Beten, Almosen, steht in der Mitte der Bergpredigt. Und was steht davor und dahinter? Das Verhalten. Wenn die Äußerungen, die typisch religiösen Äußerungen des Glaubens, Fasten, Beten, Almosen, nicht flankiert sind vom richtigen Verhalten, haben sie keinen Wert. Und deshalb hat Jesus dann am Ende der Bergpredigt dieses Gleichnis, wer diese meine Rede hört und tut. Das ist ein Bergpredigt, unglaublich starker Aufbau. Einleitung, Ethik Teil 1 in Auslegung des Alten Testaments, Töten, Ehebrechen und so weiter. Dann kommen die Äußerungen des Religiösen, typisch religiös, Fasten, Beten, Almosen. Und dann kommt Ethik Teil 2, sorget nicht, richtet nicht. Und dann kommt der Abschluss. Das ist wie architektonisch. Das ist dermaßen durchkomponiert, die Bergpredigt. Für jeden Prediger eine Freude, so sollte man es in der Predigt auch machen. Das kann man sich ganz leicht merken, die ganze Bergpredigt kann man mit sich rumtragen, weil sie klassisch, toll, logisch aufgebaut ist. Und genau das Thema von Sacharja, mit dem Fasten. Bitte? Also sorget nicht ist eines der nach diesem, im Schlussteil, sorget nicht und richtet nicht. Noch ein paar andere, aber das sind für mich die Haupt, Und dann am Schluss ist die Warnung, dass man das tut. Dass man nicht nur hört, sondern tut. So, Kapitel 8. Zehnmal zehn Sprüche, die eingeleitet sind, so spricht der Herr, und an den allermeisten Stellen, so spricht der Herr Zebaoth. Wir haben hier den Zebaoth. Ganz klassisch. Auch hier Heilsworte für Israel. Vermutlich eine kleine Sammlung von dem Sacharja. Ich vermute, er hat noch mehr Sprüche gehabt. Nicht, wir müssen uns das im Klaren sein. Ein Prophet, der mehrere Jahre gewirkt hat, der hat nicht nur 14 Kapitel. Das ist eine Auswahl. Und natürlich mit der Auswahl macht man auch einen bestimmten Aufbau, eine Struktur, eine Komposition. Nicht? Die Sammlung meiner Predigten ist inzwischen so. Also man misst ja Bücher und Predigten nach Metern, nicht? Ich habe 50 Meter Bücher. Ich glaube, so viel ist es. Predigten etwa so viel an Ordner. Wenn man 40 Jahre lang predigt, ja, stellen Sie sich vor, Jeremia 40 Jahre gewirkt, Jesaja 40 Jahre gewirkt. Die haben nicht nur 66 Kapitel gepredigt bei Jesaja. Das ist eine Auswahl. Und hier haben wir vermutlich eine Zusammenstellung von Sprüchen von Sacharja. Und zwar immer unter der Überschrift, so spricht der Herr Zebaoth. Es sind durchgängig wieder Heilsworte. Vers 6, wieder dem Herrn ist alles möglich. Merken Sie diesen Cantus firmus. Dem Herrn ist alles möglich. Er ist der Zebaoth. Du kleines Israel, hab keine Sorge, dem Herrn ist alles möglich. Vers 7, folgende eine neue Heilszeit für Israel durch die Rückkehr unter der Verwendung der Bundesformel. In Vers 8, Ende, sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Das ist die Bundesformel. Vers 9 bis 13, Frieden und Segen im Zusammenhang mit dem Tempelbau. Tempelbau ist auch ein Dauerthema. Vers 14 bis 17, das rechte Verhalten. Interessanterweise kommt jetzt wieder. Rede einer mit dem anderen Wahrheit. Vers 16. Und richtet Recht, schafft Frieden in euren Toren. Keiner ersinne Böses in seinem Herzen gegen seine Nächsten. Ja? Merken wir, jetzt haben wir, das ist Thema 7 und 8. Fasten und Verhalten. Heilszusage und Verhalten. Gott schafft neues Heil, kann Israel nicht selber tun. Und Gott schafft neues Heil nicht, nachdem sich Israel gebessert hat, als Voraussetzung, sondern Gott schafft neues Heil, weil er es verheißen hat. Aber jetzt Israel, verhalte dich entsprechend. Und dann noch einmal, Vers 20 bis 22, die Völkerwallfahrt. Die Völker werden Jahwe suchen. Der zweite Teil des Propheten Sacharja, die Kapitel 9 bis 14, wie vorher gesagt, ein ganz umstrittener Teil in der Sacharja-Auslegung. Ich bin zurzeit am zufriedensten damit, diese Kapitel etwa 40, 50 Jahre später zu datieren. Und in Parallele zu Maleachi merken wir, die Missstände nehmen zu. Die Missstände nehmen nicht ab in Israel, die nehmen zu. Und da, meine ich, entdecken wir auch etwas hinter diesen Kapiteln. Die sind sehr universal umfassend dann am Ende. In Auswahl, Kapitel 9 natürlich, dieser großartige Text über den Zions König Israels, ein messianischer Text. Weihnachtstext. Erster Advent, Wochenspruch. So weit sind wir schon. Du, Tochter Zion, freue dich, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Warum? Aufruf zur Freude. Siehe, dein König kommt zu dir. Dein König kommt zu dir. Und jetzt was für, also zunächst der persönliche Bezug, dein König. Und dann, was ist das Merkmal dieses Königs? Er ist gerecht. In der Aufnahme anderer messianischer Texte, vor allem Jeremia und Hesekiel, wo der Messias, auch andere, aber stark bei Jeremia und Hesekiel, die Gerechtigkeit ein wesentlicher Aspekt ist, ja, das richtige Verhalten, ist ein Gerechter und ein Helfer. Und dazu eine Anmerkung: Im Hebräischen in einer Lesart, wahrscheinlich der ursprünglichen, ist das, was hier mit Helfer übersetzt wurde, ein Passivwort. Dann würde es heißen, einer, dem geholfen wurde. Ich weiß nicht, ob jemand eine Übersetzung hat, der, wo das angegeben ist. Also einer, der geholfen wurde. Er ist selber gerecht und es wurde ihm geholfen. Er ist auf Hilfe angewiesen. Und das wird natürlich bei Jesus klar. Jesus konnte sich nicht selber erwecken. Philipperhymnus. Philipperhymnus Teil 1. Wer ist Subjekt? Jesus. Er entäußerte sich selbst, er nahm Knechtsgestalt an. Er, Jesus, war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Jesus Subjekt. Und dann kommt der Wechsel. Darum hat ihn auch Gott erhöht. Und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Jetzt ist Gott Subjekt. Jetzt ist Jesus passiv. Gott hat Jesus erweckt. Jesus hat sich nicht selber erweckt. Einer, dem geholfen wurde. Und jetzt natürlich ein König, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Einzug in Jerusalem, macht es Jesus und erhebt damit den Anspruch, der bin ich. Und jetzt hat dieser Arme, dem geholfen wurde, er befreit Ephraim und Jerusalem. Der Kriegsbogen wird zerbrochen und es wird Frieden sein. Er wird Frieden gebieten den Völkern. Diese Spannung in diesem Text. Der auf Hilfe angewiesen ist, gebietet den Völkern Frieden. Spannungsvolle Dinge in der Messiasgestalt. Ja? Und das schließt sich auf bei Jesus. Da entschlüsselt sich diese Spannung. Und da begegnet uns der König, der gerecht ist und der die Hilfe Gottes braucht, der ohne Gott, ohne seinen himmlischen Vater nichts tun kann. Bis hierher. Ich gehe morgen kurz auf die Kapitel 10 bis 14 ein und dann Maleachi und dann schauen wir mal. Ich wünsche noch einen angenehmen Tag. Aus meiner Sicht bekommen Sie jetzt bis die Uhrzeit, die Schwester Friedrike sagt, bekommen Sie hitzefrei. Also was mich angeht, hitzefrei bis...
Ganz, ganz herzlichen Dank zuerst mal wieder für diese Einführung, für diesen Appetitmacher auch zum Weiterstudium. Das hilft uns. Und wir haben heute Mittag, wir setzen das um, was wir am Montag gehört haben. Wir haben Zeit für einen stillen Nachmittag heute. Also das heißt hitzefrei bis 18 Uhr, bis zum Abendbrot. Sie hören dann beim Mittagessen noch mehr davon. Und nochmals Vorfreude und Dank, Vorfreude auf morgen früh, 9:45 Uhr, die Fortsetzung. Und heute Abend dann 18 Uhr Abendbrot, aber um 19.30 Uhr ein weiterer Vortrag zum Thema Zeitströmungen von Herrn Schneck. Herzlich willkommen auch Ihre Freunde und Nachbarn. Ja. Und einen behüteten Rückheimweg dann.
Ich würde gern auch noch sagen, wer noch den Link braucht, um die Vorträge runterzuladen, der kann morgen hier bei mir vorne holen und kriegt dann auch das Passwort dazu.